Als Lesung hören wir Matthäus 7, die Verse 15 bis 23. Matthäus 7, 15 bis 23. Nimmt uns hinein heute ins Predigtthema der falsche Prophet, Offenbarung 13. Aber jetzt Lesung Matthäus 7, 15 bis 23. Da sagt Jesus, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Heiland, wir danken dir, dass wir auch heute in deinem Namen hier zusammenkommen dürfen, in der Gemeinschaft mit dir, deiner Gegenwart gewiss sein dürfen, dass wir auch miteinander Gemeinschaft haben dürfen, zusammen dich loben und preisen, dir die Ehre geben dürfen, mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten, im Hören auf dein Wort. Und dass wir diesem Wort dann nicht nur Vertrauen schenken, sondern wirklich auch echtes, tiefes Vertrauen, dass sich auch im Tun des Wortes äußert, dass wir keine Gesetzlosen sind, sondern Täter des Wortes. Das schenke du durch deinen Heiligen Geist uns allen, die wir es hier und heute hören, fern und nah. Und so segne uns durch dein Wort auch alle in der Ferne und zu Hause. Amen. Nehmt bitte wieder Platz und wir hören als Predigttext Offenbarung 13, die Verse 9 bis 15, Offenbarung 13, 9 bis 15. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist oder zum Leben gekommen ist, wieder ein Bild machen soll. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete, und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Vom Zusammenhang kann diese Mahnung sowohl aufs Vorausgesagte wie auch auf das Nachfolgende sich beziehen und ich denke, es bezieht sich auch auf beides. Es ist mitten in diesen wichtigen Block, in dieses wichtige Kapitel hinein gestreut, noch einmal eine göttliche Mahnung zum sehr ernsthaften Hinhören und Bewahren dessen, was da gesagt ist. Gleich der nächste Vers ist allerdings nicht ganz einfach. Elberfelder wie auch Schlachter 2000 übersetzt: Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in die Gefangenschaft. Das ist die Lesart, wenn man so will, der textkritischen neutestamentlichen Ausgabe des Nestle-Aland. Die Betonung, wenn man es so wiedergibt, liegt dann auf der Unausweichlichkeit. So ist es ihm dann eben von Gott zugemessen. Allerdings dürfte die andere Handschriftenlinie, ist die Mehrheit und wohl auch die zuverlässigere an dieser Stelle, Luther, und mit auf der Basis des Mehrheitstextes und der Mehrheit der Handschriften: Wenn jemand ins Gefängnis führt, nämlich andere, wird nämlich selbst hingeführt werden. Das bestätigt sich auch, wenn wir sehen, den zweiten Halbsatz: Wenn jemand mit dem Schwert tötet, da ist auch der Textbefund ganz absolut eindeutig, so soll er durchs Schwert getötet werden. Also es geht hier um die Vergeltung. Und da beide Halbsätze sich inhaltlich entsprechen, der zweite übrigens auch Matthäus 26, 52, wo Jesus sagt, alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Hier ist der Textbefund eindeutig, und da ergibt sich meines Erachtens mit zwingender Notwendigkeit, dass auch der erste Halbsatz eben genau diesem Gedankengang folgt. Nicht wer ins Gefängnis geht, der geht eben ins Gefängnis, sondern wer ins Gefängnis geht, der wird selbst auch ins Gefängnis geführt werden. Das Problem an dieser Stelle, ein kleiner Hinweis: Die Textkritik folgt dem Grundsatz, ist eigentlich an sich keine schlechte Wissenschaft, die Tausenden vom Neuen Testament sind es, glaube ich, 5700 Handschriften, was wir haben, bis ins erste Jahrhundert zurück. Altes Testament, glaube ich, um die 3000 bis 200 vor Christus etwa zurück mit der berühmten Jesaja-Rolle. Wenn man dann verschiedene Überlieferungen, Textüberlieferungen mal hat, dann geht die Textgeschichte davon aus, dass der schwierigere Text, der im Moment weniger Sinn ergibt, der Originale ist, weil man sagt, dann hat man später etwas sprachlich, inhaltlich geglättet. Dieser Gedanke muss nicht zwingend falsch sein, trifft hier aber, denke ich, eindeutig nicht zu. Beide Aussagen mit dem Gefängnis und mit dem Schwert sind eindeutig parallel aufgebaut und sind eine Wiederholung desselben Gedankens in zwei verschiedenen praktischen Ausführungen. Wenn jemand andere ins Gefängnis führt, wird er selbst ins Gefängnis geführt werden. Wenn jemand andere mit dem Schwert tötet, muss er, göttliches Dei im Griechischen, muss er selbst mit dem Schwert getötet werden. Das göttliche Dei muss bestätigt auch nochmal ausdrücklich, dass es hier um den Vollzug göttlicher Gerechtigkeit geht. Das, denke ich, ist der Sinn von Vers 10. Dieser Vers redet von der göttlichen Gerechtigkeit mitten im Angesicht, mitten im Toben des Bösen. Der Schwerpunkt der Aussage liegt in der Vergeltung Gottes. Der allmächtige Gott wird als gerechter Richter unnachgiebig Gleiches mit Gleichem vergelten. Das ist ja der Inhalt dieser beiden Parallelsätze. Wer andere zu Unrecht ins Gefängnis führt, das ist natürlich gemeint, der kommt selbst ins Gefängnis. Wenn nicht durch irdische Gerechtigkeit schon hier in diesem Leben, dann durch göttliche Gerechtigkeit ins Gefängnis der ewigen Verdammnis. Wer andere mit Krieg und Schwert überzieht, da ist natürlich wieder der Ungerechte, der Angriffskrieg gemeint, muss selbst mit Krieg und Schwert umkommen. Auch hier wieder, wenn nicht schon in dieser Welt, da siegt leider manchmal, zumindest vordergründig, das Böse, kommt scheinbar ungestraft davon, dann doch im Gericht Gottes durch den wiederkommenden Herrn. Wir sollten uns deshalb vor ungerechten Kriegen und Auseinandersetzungen hüten, auch in diesen Tagen. Auch vor der künstlichen bösen Provozierung von Kriegen. Der Schutz des eigenen Volkes und Vaterlandes ist geistlich durchaus nicht nur zulässig, sondern geboten. Darauf bin ich ja auch in der Predigt, dürfen sich Christen wehren, am 14. Mai 2017 ausführlich eingegangen, liegt auch als Orientierung 38 schriftlich vor. Ansonsten damals noch keine Videos, sondern MP3 im Predigtarchiv der Gemeinde unter Netzwerkseite unter dem entsprechenden Datum. Ein Volk darf sich verteidigen. Ein Volk sollte samt seinen Landesgrenzen und seinem Staatsgebiet auch durch seine Regierung und sein Militär geschützt werden. Aber in Wahrhaftigkeit. Wenn man Angriffskriege provoziert, ist diese Wahrhaftigkeit nicht mehr gegeben. Interessant ist auch, muss ich in diesen Tagen denken, dass unsere Regierung, die heute so eminent für den Schutz des Volkes und des Staatsgebiets der Ukraine eintritt, sich vor gar nicht allzu langer Zeit schwer getan hat und, wenn ich es richtig sehe, auch heute noch sehr schwer tut, denselben Eifer zum Schutz des eigenen Volkes und Staatsgebiets an den Tag zu legen. Hätte unsere Regierung doch in den letzten 6, 7 Jahren nur ein Zehntel von diesem Eifer für unser eigenes Staatsgebiet gezeigt zum Schutz. Man hat sich ja vor Jahren gefragt, ist unsere Kanzlerin wirklich die Kanzlerin der Deutschen oder nicht viel eher die der Syrer? Und heute fragt man sich, ist das da wirklich in Berlin die Regierung Deutschlands oder nicht viel eher die der Ukraine? Wessen Interessen werden hier eigentlich vertreten? Denn mit Kriegsrhetorik und Waffenlieferungen wird unser zur Friedenssicherung berufenes Land wieder in den Krieg getrieben. So hat es zumindest teilweise den Anschein. Man muss sich ja überlegen, wenn wir Waffen an die Ukraine liefern, machen wir uns zumindest indirekt zur Kriegspartei. Und wie das mit den Abkommen aussieht, weiß ich völkerrechtlich nicht. Hochgefährlich. Im Blick auf Österreich hat die russische Regierung schon signalisiert, dass sie im Prinzip damit die Neutralitätspflicht eindeutig verletzt haben. Rein theoretisch, soweit ich informiert bin, hätte Russland völkerrechtlich das Recht, in Österreich einzumarschieren. Völkerrechtlich. Soweit ich informiert bin. Weil es ganz klare Abkommen nach dem Zweiten Weltkrieg diesbezüglich gab, die Österreich durch die Waffenlieferungen oder in den Waffenlieferungen durch Österreich durch, darum geht's. Durch österreichisches Staatsgebiet hindurch möglich waren, hätte die österreichische Regierung nicht zulassen dürfen. Da passieren ungeheure Dinge, die im Grunde eben einen Krieg mit dem ganzen Westen provozieren können. Sollte die deutsche Regierung nicht vielmehr sowohl um der Wahrhaftigkeit willen, wie auch zum Schutz unseres Staates und Volkes, dessen Regierung sie doch, entschuldigt, wenn ich so sage, verdammt nochmal ist. Sie ist doch unsere Regierung. Sich doch zum Schutz des deutschen Staates und zum Schutz des deutschen Volkes berufen und beauftragt. Sollte sie nicht zu unserem Schutz deeskalierend wirken, anstatt auch unser Volk, unseren Staat in diesen Krieg mit hineinzuziehen. Schlimm, wenn dann ein Friedrich Merz und andere schon das Eingreifen der NATO fordern. Interessant ist, was wir neulich schon festgestellt hatten, wir befinden uns mit Offenbarung 13, wahrscheinlich schon spätestens seit Offenbarung 11, in einem heilsgeschichtlichen Abschnitt, in dem offenbar weniger aufgrund einer bewussten Entscheidung für Jesus gerichtet wird, sondern auf der Grundlage des eigenen Handelns. Wer ins Gefängnis führt, geht ins Gefängnis. Hat ja auch eine geistliche Dimension. Wer durchs Schwert tötet, wird durchs Schwert, muss durchs Schwert umkommen. Ich hatte darauf hingewiesen, dass ich auch bei Roger Libby den ganz selben Gedanken meine, gefunden zu haben, bin mir eigentlich ziemlich sicher. Wenn die Gemeinde und der Heilige Geist beide nicht mehr da sind, wovon ich zu diesem Zeitpunkt ausgehe, auch der Heilige Geist nicht mehr so, zumindest wie er bisher durch die Gemeinde da ist und wirkt, dann fehlt das klare Zeugnis von Jesus. Dann fehlt der klare Ruf zur Umkehr. Die Erkenntnis Jesu scheint im Prinzip nicht mehr in Klarheit vorhanden zu sein. Dann bleibt im Wesentlichen die innere Stimme des Gewissens, das Gott in jedes Menschenherz hineingelegt hat. Die Entscheidung des Menschen für oder gegen Jesus bezieht sich dann auf die konkrete Situation und auf die um der göttlichen Wahrhaftigkeit und des göttlich guten Willen richtige und nötige Entscheidung. Wir sehen, dass es ganz viel ums Tun geht, auch um den Gesetzlosen, wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Die Entscheidung lautet also, die Frage der Entscheidung, tut der Mensch das, was vor Gott recht ist und was der Herr von ihm fordert, und erweist er darin seinem Schöpfer und Heiland die Ehre, Oder lässt er sich vom Bösen beherrschen und leiten? Wir merken schon in diesen Tagen, wie diese Situation vor unseren Augen zunehmend Gestalt gewinnt. Wir wollen diese Beobachtung auch weiter im Blick haben, wie weit sie sich bestätigt. Dann schließt Vers 10 mit der Aussage, hier, eigentlich wörtlich hierin, unter diesen Umständen, ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Glaube und Heilige sind immer noch da. Ist die Frage, wer sind die Heiligen? Da ich davon ausgehe, dass die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt bereits entrückt ist, wären es nicht mehr die Gemeinde. Die Heiligen wären dann wohl vor allem, Heilige heißt ja von Gott Auserwählte und Versiegelte, Ausgesonderte, die 144.000 Versiegelten aus den 12 Stämmen Israels, dann wohl auch noch der Rest ihrer Nachkommen, Offenbarung 12, 17, und ziemlich sicher auch noch eine auserwählte und damit geheiligte Schar aus den Nationen. Es muss ja einige geben, die auf dem Weg des Guten, der Stimme des guten Hirten in ihrem Gewissen folgen und später im tausendjährigen Reich die Erde bevölkern. Hatten wir damals Erfüllung biblischer Prophetie ja auch gesagt, da muss es ja irgendwo noch ein paar mehr geben. Wer nicht von der Vorentrückung überzeugt ist, wird in diesen Heiligen noch Reste der endzeitlichen Gemeinde Jesu sehen. Wichtig, dieser Vers sagt, dieser Satz, hierin ist Geduld und Glaube der Heiligen, hierin, nämlich in dem, was direkt vorher gesagt ist, im Vertrauen auf die göttliche Gerechtigkeit, im Wissen, der Allmächtige lässt das Böse nicht ungestraft davonkommen. Dagegen muss sich ja ein wahrhaftiges Gerechtigkeitsempfinden des Gewissen innerlich enorm wehren, dass das Böse ungestraft davonkommen könnte. Und wir sehen in diesen Tagen, wie unsere Mittel und Möglichkeiten hart gegen Null tendieren, dem Recht noch zur Geltung zu verschaffen und das Unrecht täglich neu fröhliche Urstände feiert, selbst zum Teil vor Gerichten. Und da ist Glaube und Geduld der Heiligen, das Vertrauen, das auch in unsäglichen Situationen Ruhe und Kraft zum Drunterbleiben Geduld schenkt, dieses Wissen der göttlichen Gerechtigkeit. Und so gehen wir in Ruhe göttlicher Kraft und Frieden unsere Wege. Der Herr wird für uns streiten und wir dürfen stille sein. Wir müssen nicht selber Rache üben, in diesem Sinne gemeint. Sein ist die Rache. Natürlich dürfen wir da und dort schon auch in diesen äußeren Dingen, wenn es um den Arbeitsplatz, andere Dinge geht, weltliche Gerichte anrufen. Der Paulus sagt das, verbietet das quasi im internen Streitereien innerhalb der Gemeinde nicht, aber grundsätzlich, dass Christen nicht grundsätzlich Gerichte anrufen dürften. Und wir dürfen darum beten, dass auch heute noch Gerichte Recht sprechen und nicht Recht beugen. Aber auch wo das immer mehr leider geschehen wird, er wird am Schluss Rache üben und Recht und Gerechtigkeit aufrichten. Und dieser Gerechtigkeit des Allmächtigen wird sich keiner entziehen können. Durch ihn wird jedes Wort und jede Tat in absoluter Gerechtigkeit gerichtet werden. Hier auf dieser Erde mögen sie das Recht beugen und die Menschenwürde in den Boden treten. Dort werden sie gebeugt. Dort wird Recht gesprochen und ein gerechtes Gericht geübt. Hierin, das haben wir nochmal ausgeführt, hierin, genau das meint's. Hierin, in diesem Wissen, ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Aber bevor der Herr zu diesem Gericht erscheint, erscheint Vers 11 erst noch die zweite üble Gestalt. Und ich sah ein anderes Tier. Die dritte satanische Person nach Satan und dem Antichristen betritt nun die Weltbühne. Ich hatte schon gesagt, wir sehen eine ganz klare Nachahmung der göttlichen Dreieinigkeit. Dem Vater entspricht Satan der Drache, Vers 1. Dem Sohn entspricht der Antichrist, das Tier aus dem Meer, Vers 2. Dem Heiligen Geist entspricht nun hier in Vers 11 der auftauchende falsche Prophet, das andere Tier. dass die Anbetung des ersten Tieres und eigentlichen Tieres und wohl auch des Drachen inszeniert. Dieses Tier steigt aus der Erde, sowohl aus Israel, dem Land. Interessant hatte ich damals beim ersten Tier gar nicht extra betont. Beide Tiere, sowohl das erste wie auch dieses, steigen herauf. Wenn der Lebendige herkommt, er steigt nicht herauf, der steigt herab. Biblische Symbolik. Oben ist das Gute, das Göttliche, unten ist das Böse, das Satanische. Schon allein in der Aussage, dass sie heraufsteigen, das erste wie das zweite Tier, wird deutlich, dass sie aus der Welt des Bösen kommen, ihrem Wesen, ihrer Gesinnung nach, aus der Welt Satans. Dieses Tier, das also wohl aus Israel kommt, heraufsteigt aus der Welt des Bösen, hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Es gibt also eine Lammesnatur vor. Es gibt sich ganz friedlich. Es kommt absolut harmlos daher. Wir sehen daran, die endzeitliche Täuschung erreicht eben nie dagewesene Ausmaße. Ich hatte vor dem Gottesdienst noch zu einem Bruder gesagt, und ich sage es immer wieder, wenn in diesen Tagen Politik und Medien das Maul auftun, nehmt erstmal immer das Gegenteil von dem als Wahrheit an, was sie sagen. Und dann dürft ihr der Wahrheit in aller Regel wesentlich näher kommen, als wenn ihr das, was sie euch erklären, für bare Münze nehmt. Auch bei den Ereignissen in der Ukraine, ich will da nicht drauf eingehen näher. Es gibt viele Hinweise, viele Indizien, Informationen. Klar, wir haben auf beiden Seiten Kriegspropaganda. Man muss da ganz vorsichtig sein. Aber es gibt viele Indizien, dass auch hier gilt, das Gegenteil von dem, was sie uns sagen, stimmt. Man kann es objektiv an einem Punkt sagen, nur einen oder zwei. Man hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hoch und heilig versprochen, es wird keine NATO-Osterweiterung geben. Denken wir doch einfach mal 30 Jahre zurück. Und was hat man gemacht? Das reine Gegenteil. Das reine Gegenteil. Putin wird in diesen Tagen vorgeworfen, er hätte das Minsker Abkommen gebrochen. Das reine Gegenteil ist richtig. Das Minsker Abkommen hat die ukrainische Regierung verpflichtet, mit den Provinzen Donetsk und Luhansk Verhandlungen zu führen. Haben sie meines Wissens nicht gemacht. Sie haben dort die russische Bevölkerung drangsaliert, üble Massaker zum Teil, speziell auch in Odessa verübt. Man redet von 14.000 Toten, die sie in den letzten 7 Jahren umgebracht haben, also Opfer und so weiter und so fort. Auf mehr Details will ich gar nicht eingehen. Wir sehen aber Lüge, 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 wohin das Auge reicht. Nochmal, nicht nur hier, auch sonst bei Corona und was auch heute Klima. Wenn Sie das Maul auftun, glaubt am Moment immer eher das Gegenteil von dem, was Sie euch sagen, und prüft. Die Täuschung erreicht nie dagewesene Ausmaße. Es hat zwei Hörner, dieses zweite Tier. Jesus hat als Lamm Gottes gemäß Offenbarung 5, Vers 6 7 Hörner. Seine 7 Hörner sind Ausdruck seiner vollkommenen Macht. Die 2 Hörner dieses Lammes dienen wohl vor allem dazu, seine Lammesart täuschend echt darzustellen. Wir sehen, die Übersetzung mit Lamm dürfen wir nicht zu wörtlich nehmen. Bei uns im Sprachgebrauch ist das Lamm das junge Schaf. Das hat normalerweise noch gar keine Hörner, soweit ich weiß. Also wir haben hier ganz allgemein an ein Schaf, unter Umständen durchaus auch ein männliches Schaf zu denken. Denn bei den vielen Schafrassen, bei den meisten vermutlich, haben die weiblichen auch keine Hörner. Es geht aber um das Schaf an sich und dieses Schafswesen, dieses friedliche, freundliche, weil immer wieder nicht immer gegeben, täuscht es inszenierend, täuscht es echt nach. Aber wir haben es als Lesung gehört, Matthäus 7, Vers 15, warnt Jesus und sagt, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern kommen. Inwendig aber sind sie reisende Wölfe. Wir dürfen uns vom Äußeren, vom Vorgetäuschten nicht beeindrucken lassen. Der falsche Prophet, wie das zweite Tier in Offenbarung 16, 19 und 20 genannt wird, täuscht durch sein Auftreten gewaltig. Inwendig aber sind sie reisende Wölfe. Jesus hatte nicht nur vor den Pseudo-Christusen gewarnt, sondern auch vor den Pseudo-Propheten und so ihr Wesen charakterisiert. Wir sehen hier übrigens auch an dieser Stelle nochmal, dass das zweite Tier eben nicht der Pseudo-Antichrist, sondern der Pseudo-Prophet ist. Der falsche Prophet hier, das zweite Tier, fügt sich exakt in dieses von Jesus beschriebene Schema ein und ist, wie auch der Antichrist, die endzeitliche Zuspitzung und satanische Vervollkommnung der jeweiligen Spezies Pseudo-Christusse, Pseudo-Propheten. Von entscheidender Bedeutung ist der Hinweis Matthäus 7 von Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten. Die Früchte offenbaren das Wesen. Und so fragt Jesus rhetorische Frage, sammelt man Trauben von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Geht natürlich nicht, völlig unmöglich. Ebenso wird man das satanisch Böse an ihren Früchten erkennen. Ein ganz wichtiges Wort für die vor uns liegenden Zeiten. Lassen wir uns auch durch fromme Worte nicht täuschen. Wobei, das ist interessant, ist mir beim Lesen früher noch gar nicht so bewusst geworden, diesen falschen Propheten kann man eigentlich auch an seinen Worten schon erkennen. Denn das sagt die Offenbarung gleich drauf, denn er redete wie ein Drache. Da staunt man eigentlich, der Kerl hat noch nicht mal Kreide geschluckt, wie der Wolf bei den sieben Geißlein oder bei Rotkäppchen, gell? Bei Rotkäppchen war es, glaube ich, gell? Der redet nicht wie ein Wolf, der redet sogar, oder wie ein Kreide gefressen hätte, der redet ausdrücklich wie ein Drache. Also schon in seinem Reden, wenn er das Maul auftut, müsste man sein böses, satanisches Wesen eigentlich sofort erkennen. Der Unterschied zwischen seiner zur Schau gestellten Lammesart und seinem Sein, das sich sofort auch in seinen Worten offenbart, ist gewaltig. Ich habe mich gefragt, wieso erkennt man ihn schon an seinen Worten? Wieso kann er sofort direkt offen reden wie ein Drache? Ich deute es so, dass die satanische Verführungsmacht dann, wenn dieses Tier auftritt, das andere, der falsche Prophet, schon so groß ist, dass es nur noch einer ganz geringen Täuschung der satanischen Gesinnung bedarf. Von seinem Gestalt, seinem Auftreten her gibt er sich friedlich, aber schon seine Worte, wie gesagt, entlarven seine satanische Gesinnung. Auch heute kann man bei vielen die demokratiefeindliche, totalitäre Gesinnung schon an ihren Worten erkennen. Ich denke etwa 20 Jahre zurück. Wir müssen uns ein gutes Gedächtnis bewahren, denn darauf baut das Böse auf, dass man so vieles vergisst. An einen Mann, der heute in einem ganz hohen Amt sitzt, in unserer Bundesregierung, der hat vor 20 Jahren davon gesprochen, dass sie die Lufthoheit über den Kinderbetten wollen. Manche erinnern sich noch. Wer so redet, offenbart eine absolut demokratiefeindliche, grundgesetzwidrige Gesinnung. Und das Grundgesetz garantiert die Lufthoheit über den Kinderbetten, den Eltern und niemanden sonst. An ihren Worten schon. Oder ein anderer, der schwärmte vor nicht allzu langer Zeit von der Effektivität des totalitären chinesischen Führungsstils, sitzt heute auch im Bundeskabinett. Aber wer vom totalitären chinesischen Führungsstil schwärmt, der kann doch wohl kein Freund eines grundgesetzgemäßen demokratischen Staatswesens sein. An ihren Worten schon, wir brauchen noch nicht mal auf die Früchte warten. Wir sind heute schon so weit, dass wir es an ihren Worten, mindestens in Teilen, messerscharf und glasklar erkennen können. Wir müssen ihre Worte nur ernst nehmen und im Gedächtnis behalten. Und trotzdem, obwohl es nur noch einer so geringen Täuschung braucht, auch der Grundgesetzfeindlichkeit, der Demokratiefeindlichkeit, fallen extrem viele darauf herein und erkennen die Bosheit selbst da nicht, wo sie wie ein Berg vor ihnen steht. Wobei auch noch freundlich geredet wird heute, zumindest in Teilen, als ging es um unsere Gesundheit, wenn die Menschen für medizinische Zwecke missbraucht werden, für Versuche. Und die Verblendung wird zunehmen. Die Mächte der Finsternis werden es sich leisten können, noch unverhohlener aufzutreten. Der falsche Prophet also kopiert, indem, wie er sich gibt, die Lammesart, aber schon seine Worte offenbaren nicht die Stimme des guten Hirten, in seinen Worten ist die Stimme Satans zu vernehmen. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie kennen mich und sie folgen mir. Wer zu Jesus gehört, der kann die Stimme des guten Hirten von der Stimme der Mietlinge unterscheiden und folgt den Mietlingen nicht. Dramatisch, wie viel in der sogenannten Christenheit heute der Stimme der Mietlinge folgen. Ich habe mich vor Jahren schon gefragt, hatten wir einen Gastprediger, manchmal kommen ja manche Worte noch tiefer bei einem an, wenn man selber entspannt im Gottesdienst sitzt und zuhört. Ging mir damals schon ganz eiskalten Rücken runter. Meine Schafe hören meine Stimme, kennen mich, folgen mir. Was sagt das über den geistlichen Stand weiter Teile der Christenheit, wenn sie die Stimme des guten Hirten von der Stimme der Mietlinge nicht mehr unterscheiden können? Da muss es einem eiskalten Rücken runterlaufen. Das zweite Tier bekommt vom ersten Tier vollen Anteil an dessen Macht. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen, sagt Vers 12. Es scheint fast so, als würde sich mit dem Auftreten des zweiten Tiers das erste, der Antichrist, weitgehend auf das Repräsentieren beschränken. Man hat so ein bisschen im Bild gefühlt den Eindruck, der sitzt jetzt im Allerheiligsten des Tempels, lässt sich anbeten und die ganze Drecksarbeit macht fortan für ihn das zweite Tier. Insbesondere soweit es um die Anbetung auch des ersten Tieres geht. Wichtig wieder, der falsche Prophet übt diese Vollmacht vor ihm, in opion autu, das heißt wörtlich vor seinem Angesicht, nämlich vor dem Angesicht des Antichristen aus. Es ist offenkundig, dass das zweite dem ersten Tier Rechenschaft schuldig ist. Hatte schon gesagt, er handelt nicht in eigenem Interesse. Sein ganzes Tun ist auf das erste Tier und dessen Anbetung ausgerichtet und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt war. Da ist das Tier also bereits mit seiner geheilten Todeswunde bereits wieder aus dem Abyssos heraufgestiegen. Und ich hatte auch schon gesagt, wer von beiden der Antichrist ist, ist meines Erachtens zwar klar zu beantworten, praktisch vermutlich von eher untergeordneter Bedeutung, denn der Antichrist und sein falscher Prophet wirken wie Jesus und der Heilige Geist fast in einer Art Personalunion. Sie sind in ihrem Tun so eng miteinander verbunden, dass es kaum eine praktische Rolle spielen dürfte, welcher von beiden nun genau welches Unheil und welche Verführung über die Welt bringt. Dabei scheint der falsche Prophet etwas später als der Antichrist aufzutreten. Nach der Offenbarung hier vom Ablauf sieht so aus, dass der falsche Prophet erst auftritt, nachdem der Antichrist mit seiner geheilten Todeswunde aus dem Abyssos heraufgestiegen ist. Was nun die Verführungsmacht dieses zweiten Tiers erheblich verstärkt, sind ähnlich wie beim ersten Tier die großen Zeichen, die es tut. Es äfft göttliche Wunder nach, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Wir denken dabei sofort an Elia, den großen Propheten des Alten Testaments. Mit dieser gewaltigen Wunderkraft verführt es die, welche auf der Erde wohnen. Und Vers 14 wiederholt nochmal, wie Vers 12, dass das Tier seine Zeichen tut im Angesicht des Tieres. Auch wichtig, wir sehen an der Tatsache, dass das erste Tier hier in Vers 14 einfach als das Tier bezeichnet wird, nicht als das erste, sondern als das Tier, zeigt, dass das zweite eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Das Tier im umfassenden Sinn ist das Tier aus dem Meer. Das zweite ist nur sein Handlanger und sein Propagandaminister. Es hat keine eigenständige Funktion und Bedeutung neben dem Tier. Auch dem zweiten Tier ist die Macht zu seinem Tun gegeben. Hatten wir gesagt, logischerweise vom ersten Tier, wir sehen eine klare satanische Hierarchie. Auch hier wieder die Nachäffung der Trinität, der Drache gibt seine Vollmacht dem ersten Tier und dieses gibt sie ans zweite Tier weiter. Ähnlich wie der himmlische Vater seine Vollmacht dem Sohn gibt und beide, der Vater und der Sohn, senden den Heiligen Geist. Kraft dieser Vollmacht vom ersten Tier verführt der falsche Prophet an die Menschheit und sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild machen sollen. Wir bekommen hier einen Hinweis, dass die Formulierung, die auf der Erde wohnen, auch doppeldeutig sein könnte. Zunächst meint sie ganz allgemein, die Menschen, hatten wir gesehen, die nicht zu Jesus gehören, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen. Wenn es nun um die konkrete Aufforderung geht, dem Tier ein Bild zu machen, könnte die Formulierung auch sich spezieller im zweiten Bereich enger auf Israel beziehen. Denn wenn dieses Bild in Verbindung steht mit dem Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, wovon ich ausgehe, dann ist der Standort dieses Bildes mit Jerusalem festgelegt. Und dann wären die, die da vor Ort sind, um das Bild zu machen, eben die, die in Israel im Land wohnen. Sie sollen das Bild selbst machen, dachte ans goldene Kalb. Da waren die Israeliten auch direkt beteiligt, indem Aaron von ihnen den Schmuck, also die persönliche Beteiligung, eingefordert hat. Sie wirken direkt mit. Wie es gemacht wird, steht nicht da. Was für eine Art Bild es ist, auch nicht. Fritz Grünzweig vermutet, dass es sich um ein Bild des Antichristus als antichristlichen Hausaltar in zahlreichen Ausfertigungen in Zimmern, Wohnungen, Clubräumen und Weihehallen handeln könnte. Wäre nicht völlig ausgeschlossen, dass dann auch die Devotionalienindustrie Abbilder davon macht und so wie heute in vielen Wohnzimmern irgendwelche Buddhas und sonstige Gestalten rumstehen, dann eben auch solche Kopien dieses Bildes. Allerdings ist das sicher nicht die eigentliche Bedeutung, denn Vers 15 redet ausdrücklich von einem Bild, dem der falsche Prophet Geist gibt. Über den Standort ist nicht direkt etwas gesagt an dieser Stelle, aber die Parallelen, die anderen angeben mit dem Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, würden Jerusalem nahelegen. Möglicherweise sind im Blick auf das Bild mehrere Bedeutungen ergänzend denkbar, dass es ein zentrales Bild auf dem Tempelplatz in Jerusalem gibt, von dem auch mittels moderner Technologie lebensechte und scheinlebendige Kopien in die Wohnzimmer weltweit übertragen werden. Ob es dafür heute oder in Zukunft eine geeignete Technologie geben könnte, weiß ich nicht. Mit Privaträumen, ich dachte, auch da wäre das vorstellbar. Eigentlich im ersten Moment denkt man dann eher an öffentliche Plätze, wenn es schon weltweit Kopien geben sollte, damit man die Anbetung überwachen kann. Und dachte, aber weiter muss man denn an öffentliche Plätze denken, geht es nicht bald auch mit Privaträumen? Wie lange dauert es noch, bis die Unrechtherrschenden uns zwingen, in unseren Privaträumen Überwachungskameras zu installieren, damit sie überprüfen können, ob wir auch zu Hause die Corona-Terrormaßnahmen einhalten, uns klimagerecht verhalten etc. pp. Wer weiß das denn schon? Und dann könnte auch zu Hause im Wohnzimmer überwacht werden, ob wir vor einer Kopie dieser Statue niederfallen und sie anbeten. Oder nicht? Ich befürchte, dass es bald nichts gibt, was es nicht gibt an Bösem. Und es wurde ihm gegeben. Nochmal interessant, auch hier im Detail nochmal. Wir sehen, dieser falsche Prophet hat gar keine Macht von sich. Auch dazu wird ihm die Macht von Satan und dem Tier gegeben, dem Bild des Tieres, Vers 15, einen Geist zu verleihen. Geist, Pneuma. Das Wort, das eigentlich sonst für den Heiligen Geist gebraucht wird. Agios Pneuma, Pneuma zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wir wissen, dieses redende Bild wurde oft auf den Fernseher gedeutet und dasselbe auch mit dem Hinweis auf dieses Bild reichlich dämonisiert. Der ist sicher nicht gemeint. Wobei der Fernseher und natürlich noch mehr Internet, Computer sehr wohl Medien zur Verbreitung dieses Bildes sein können. Fritz Grünzweig sagte dazu, an den Huldigungs- und Anbetungsfeiern könnten die Menschen über das Fernsehen oder eben übers Internet rund um den Erdball teilnehmen. Internet gab es zu seiner Zeit noch nicht. Ich denke, das Bild dürfte ein Standbild sein, ähnlich dem, das sich Nebukadnezar einst errichtet hat und ließ. Und vor dem alle niederfallen müssen und es anbeten. Vor Ort oder eben überall, wohin Kopien transferiert werden. Die Frage ist, wie wird es mit Geist erfüllt, wie kann dieses Bild reden? Man könnte natürlich heute an Roboter denken mit Sprachbegabung, Computer oder sonst irgendwas. Ich denke, da gibt es sicher viele technische Möglichkeiten. Im Letzten gehe ich davon aus, dass es ein satanisches Wunder ist. Das kann durchaus mit technischen Tricks kombiniert sein, aber das Entscheidende wird eine satanisch-dämonische Machtwirkung sein, die dieses Tier dann reden lässt und es zu eigenständigem, scheinbaren Leben erweckt. Entscheidend ist, wer sich weigert, dieses Bild anzubeten, der wird getötet. Da kommen wir in 2 Wochen, so Gott will, nochmal drauf aufs Mahlzeichen des Tieres dann. Ist ja interessant, das Mahlzeichen des Tieres tötet unmittelbar nicht. Mittelbar insoweit vielleicht schon, als es ausschließt vom Kaufen und Verkaufen. Das kann dann schon eine tödliche Wirkung haben, indirekt. Aber eine unmittelbar tödliche Wirkung geht vom Mahlzeichen des Tieres nicht aus. Wer aber das Bild nicht anbetet, der soll getötet werden. Das ist das Ziel. Das heißt nicht, dass sie flächendeckend jeden erwischen, der es nicht tut, aber das Ziel haben sie. Das Tier fordert die Ehre und die Anbetung, die allein Gott gebührt. Ähnliches gab es ja schon vielfach. Nebukadnezar, die 3 Freunde Daniels, die in einem Feuerofen landen, wo sie von Gott bewahrt werden. Daniel in der Löwengrube, eine ganz ähnliche Situation, dass man von niemandem etwas erbitten darf als vom König. Daniel erbittet trotzdem vom lebendigen Gott, landet in der Löwengrube. Also das Prinzip hatten wir schon häufig. Hier wird es eine im Prinzip weltweite Angelegenheit sein mit weltweitem Zugriff auf die Verweigerer. Moderne Überwachungstechniken mit 5G-Satelliten etc. werden es möglich machen, vielleicht sogar bis in die Wohnzimmer hinein. Beten wir, dass der Herr diesem Bösen bald ein Ende macht. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Nehmen wir das mit nach Hause. Die göttliche Gerechtigkeit wird siegen. Die göttliche Gerechtigkeit wird siegen. Und sie trägt uns auch durch, bis der Herr wiederkommt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, himmlischer Gott und Vater, das ist wirklich der große Trost in diesen Tagen, dass nicht das Böse das letzte Wort hat, auch wenn es immer unverhohlener, immer dreister, immer frecher lügend daherkommt, auch wenn es das Recht immer brutaler niedertritt, die Menschenwürde metertief in den Boden tritt, die demokratische Grundordnung unseres Staates missachtet, verbiegt, zerstört, Hohn spricht. Und an diejenigen, die für die Achtung der Menschenwürde eintreten, die für die Demokratie, für die Geltung des Grundgesetzes, für die Geltung unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats eintreten, dann als Demokratie und Staatsfeinde beschimpft und im Zweifel verfolgt. So pervers ist die Situation geworden. Und wir mittendrin, in der ersten Reihe, wobei wir es in der Situation auch ganz weit hinten vielleicht noch ausgehalten hätten. Aber wir loben und preisen dich, dass du an unserer Seite bist. Dass du schützend, bewahrend, segnend, Vollmacht schenkend deine Hände um uns und über uns hältst. Und du kennst einen jeden von uns und weißt bei jedem von uns, in welcher Situation er heute ganz aktuell steckt, welche Herausforderungen in all diesem Bösen vielleicht schon morgen auf ihn warten, durch was er hindurch muss. Dass wir aufschauen dürfen auf dich, hierin ist Geduld und Glaube der Heiligen, dass du durchträgst, dass du gerecht schaffst, dass du recht schaffst, dass du Gerechtigkeit übst, dass du zum Ziel führst. Und wir wollen dich bitten, dass du dem Bösen so weit möglich nach deinem heiligen Willen noch vielfach in die Arme fällst, ihm noch möglichst viele Striche durch die Rechnung machst. Bitten dich auch für die Situation in der Ukraine, dass du auch dort Wahrhaftigkeit schenkst, das aufkommt und ans Licht kommt, was im Hintergrund wirklich läuft, was verdeckt wird, was vertuscht wird, wer wie viel Böses in Wirklichkeit getan hat und dass das Böse doch bald zum Ende kommt und dass du mit den Menschen dort bist, seien es Ukrainer oder Russen oder was auch immer, und sie auch bald wieder in ihre Heimat zurückkehren können, die heute auf der Flucht sind, und dass die Provokationen zum Krieg und zur Auseinandersetzung aufhören. Wir können es nur in deine gnädige Hand befehlen. Und auch uns jetzt alle hier vor Ort und auch die zu Hause sind, dass du mit uns hineingehst in diese neue vor uns liegende Woche. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.